Von der Beachbar in Hameln über das Burger Catering bis hin zur Selbstständigkeit im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ganz kurz zusammengefasst und ja, auch etwas überspitzt, die Geschichte von Tatjana Schäfer. Wir haben mit ihr im Macher-Talk über ihre persönliche Reise gesprochen. Und noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Dieser Podcast entsteht in bezahlter Partnerschaft mit Velisory, produziert von Hamelner. Ich habe auf jeden Fall heute Morgen oder heute Vormittag gesehen, dass du bei Instagram nochmal was hochgeladen hast. Ja. Irgendwie bist gestartet mit einem Journal in den Tag, nochmal meditieren, irgendwie Sonne genossen so auf dem Balkon, auf der Terrasse, wo auch immer. Das ist so dein Start in den Tag, wie du ihn dir auch gerne vorstellst.
Also er sieht nicht immer so aus. Aber heute hatte ich keine 1:1 Coachings und habe mich auf unser Gespräch gefreut und hatte so einen Aha-Moment von, wie cool ist das, frei und selbstbestimmt zu leben. Ich habe heute nur Termine, auf die ich Bock habe, nur Menschen, die ich gerne sehen will, nur Sachen, die mir wirklich Spaß machen. Und abgesehen davon, jedes Unternehmen hat eine Steuererklärung und so Co. zu leisten, klar, solche Sachen nicht, aber einfach dahin zu kommen, was dich erfüllt und glücklich macht, wo jeden Tag aufstehst und denkst, ja Mann, geil.
Cool. Und das war heute Morgen auch so ein Erlebnis dabei.
Ja.
Sehr schön. Und es ist ja schön für uns zu hören, dass wir zu dem auserwählten Kreis gehören, auf den du dich freust an der Stelle, auf den Podcast. Das ist eine gute Botschaft auf jeden Fall. Gab es so einen auslösenden Moment für dich, wo dir bewusst wurde, auch dass du dich bewusster in diese Richtung irgendwie entwickeln oder weiterentwickeln möchtest? Also so dieses Thema persönliches Glück, persönliche Flexibilität, Freiheit, was du auch gerade angesprochen hast. Gab es so einen Auslöser, was du gesagt hast, keine Ahnung, das hat mich irgendwie in meinem früheren Leben gestört, dass es nicht so war? Oder wird sich das bei dir persönlich herauskristallisiert?
Ich bin nicht morgens aufgewacht und habe gesagt, so jetzt aber Persönlichkeitsentwicklung so ungefähr, sondern das kam schleichend und es kam durch meinen Prozess. Also ich bin, 21, 22, als wir unternehmerisch echt on peak waren. Es war Sommer, ich bin morgens aufgewacht und hatte eigentlich den gesamten Sommer über Burnout gefühlt. Hatte gar keinen Bock, irgendwas zu machen, hatte gar keine Lust. Wir hatten Personalverantwortung, bis zu 60 Leute teilweise. Und jedes Mal, wenn Freunde und Familie sich am Wochenende getroffen haben, das war halt unsere High-Season-Zeit. Und ich glaube, daraus ist das dann langsam gekommen, dass ich mich auf den Weg gemacht habe. Und durch eine persönliche Trennung, durch einen Umzug, war für mich irgendwann klar, hey, wenn ich irgendwann mal Kinder haben möchte, möchte ich meinen Rucksack aufgeräumt haben. Also so alle Leichen aus dem Keller geschart haben, zu gucken, welche Themen sind da, was sind unbewusste Sachen, die ich von meiner Familie mitgenommen habe, aus meiner Ahnenlinie, so selber Sachen, die ich vielleicht irgendwo im Laufe der Zeit aufgegriffen habe, die nicht cool sind. Und das würde ich gerne einmal clean machen und mit einem frischen Blatt Papier starten. Und dann bin ich auf meine Reise damals losgegangen, habe ein Seminar gemacht, habe noch ein Seminar gemacht, habe dann verstanden, boah, wie cool ist das, wenn du entspannt leben kannst, ohne Angst zur Verurteilung oder in den Raum kommen zu müssen und einfach beweisen zu müssen, hey, ich bin jetzt hier der Coolste, sondern einfach ganz ich selber sein zu können. Und das war so ein bisschen wie so eine Zwiebelschicht. Schicht für Schicht ist dann immer ein bisschen was abgegangen. Und ich habe angefangen, dann das damals in meinen Tanzunterricht mit einfließen zu lassen. Ich habe viel über Atmung, viel Bewusstsein, einfach im präsenten Moment da zu sein. Und daraus hat sich das dann entwickelt, dass immer mehr Nachfrage kam, dass ich gesehen habe, cool, das bewirkt was, nicht nur in mir, sondern ich kann das mit voller Freude weitergeben. Und bin damals dann so auf den Weg gekommen, wie cool ist das, wenn jeder diese pure Lebensfreude erfahren kann, wenn du einfach morgens aufstehst und weißt, geil, ich habe Bock auf den Tag. Mein Mentor hat damals gesagt, Tatjana, die Erde ist der einzige Planet, auf dem es Bier und Schokolade gibt. Und so ein bisschen nach dem Motto raus, also klar, nicht Alkohol und Zucker, aber Mann, wir machen manchmal Sachen viel zu wichtig, wir nehmen uns viel zu wichtig. Und am Ende ist es so, was ist das, was du, wenn du stirbst, nicht bereut hast zu machen? Und das ist definitiv bei mir nicht gewesen, Sachen zu machen, die ich nicht machen möchte. Ja.
Du hast ja schon, also bist ja schon sehr deep eingestiegen, jetzt so an der Stelle. Wir gehen auf dieses Thema auch im weiteren Verlauf nochmal gezielter ein. Du hast auch schon deine unternehmerische Reise so ein bisschen anklingen lassen. Vielleicht kannst du da nochmal kurz so uns ein bisschen mitnehmen in deine Reise. Also wie ist so dein unternehmerischer Weg auch hier mit dem Standort Hameln, sage ich mal so, gestartet?
Also ich war zum Studieren in Essen-Duisburg, die hässlichste Stadt, die es gibt, Duisburg. Und ich habe gefühlt seit klein auf immer gearbeitet, gekellnert, gejobbt. Ich wollte nie irgendwie Geld von meinen Eltern annehmen und habe da während des Studiums parallel so Messeaufträge gemacht und ein bisschen hier gejobbt und habe damals Timo kennengelernt und bin dann mehr und mehr mit ihm unternehmerisch einfach verwachsen und es kam dann, hey, hast du nicht Bock mit mir gemeinsam eine Beachbar zu gründen? Und dann war so, okay, ich mache gerade mein Studium zu Ende. Eigentlich war der Plan, zu KPMG zu gehen, dort direkt so direkte Schleuse, interne Revision, oder mache ich jetzt was Freies, Wildes? Okay, frei und wild, let's go. Und daraus ist das entstanden und dann hat unser Bäcker damals gesagt, hey, ein Kunde von mir will einen Foodtruck verkaufen, habt ihr nicht Bock? Und dann war es so, ja, okay, let's go. So ein bisschen wie deine Autofahrten. Und genau, daraus ist dann, wir haben den Burgerschmied abgekauft, und das war damals ein reines Streetfood-Catering auf der Straße und wir haben das Ganze unternehmerisch nochmal unter die Lupe genommen, geschaut, was ist das Produkt. Die Produkte sind ultra gut, aber die Wirtschaftlichkeit dahinter war einfach noch nicht so ganz knackig und wir haben das Ganze auf Events und Catering aufgestellt und immer mehr und mehr gewachsen. Größer geworden und genau, das ist so meine Hameln-Verflechtung. Und parallel dazu habe ich früher als Teenager angefangen, lateinamerikanisch auf Turnier zu tanzen, hier beim TC Hameln. Und habe irgendwann angefangen, die Hip-Hop-Gruppen zu leiten und aus einer wurden zwei, aus zwei vier und immer so weiter bis zu Corona-Peak. Und das waren halt so meine zwei Standbeine oder meine zwei Leidenschaften und ja, bis dahin.
Du hast gerade die Autofahrten angesprochen. Wir haben vielleicht, um das aufzuklären, im Vorhinein auch mit Daniel drüber gesprochen, dass neue Geschäftsideen oder auch Unternehmensideen, sage ich jetzt mal so, bei dir häufig auf Autofahrten entstehen. Ist das so?
Ja, das liegt zum einen daran, dass ich halt gerne Auto fahre.
Hängt damit zusammen, ja.
Ja, und das ist tatsächlich so, aber ich glaube, das ist gar nicht per se die Autofahrt an sich, sondern das ist so ein, ich nenne das Unternehmergehen. Also man ergibt sich ja in der Bubble so mit Leuten, die häufig ähnlich sind zu einem selber. Und ich bin also viel mit Unternehmern unterwegs. Und da merkt man schon, wenn man mit denen zusammensitzt und über irgendwas spricht, dass einer sagt, das könnten wir auch als Unternehmen machen. Da müsste man nur das und das und das tun. Und dann würde das funktionieren. Und du bist ganz schnell an einem Punkt, wenn du das schon ein paar Mal gemacht hast, wo so dieses ganze Gründungsthema ist halt langweilig. Ne? Ja, wir haben jetzt halt um 12, 15 GmbHs gegründet. Ne? Also wenn es jetzt darum geht, nochmal eine GmbH irgendwo zu haben, rufe ich den Notar an, dann haben wir nächste Woche einen Termin, dann ist das fertig. Das ist alles easy. Die Geschäftsidee ist halt das Spannende. Und das nimmt so ein bisschen die Magie raus, die viele halt am Anfang so haben, wenn sie sich selbstständig machen, weil das war bei mir am Anfang auch so, erste GmbH haben wir noch angestoßen. Mittlerweile ist wirklich so, ja, okay.
Ne? Gut, Standardtermin.
Ja, also mittlerweile, das fand ich vor ein, zwei Jahren mal, sind wir an einem Punkt, wo wir halt Gesellschaften gründen zum Zweck. Ne? Wenn man sagt, ich möchte Risiko verlagern oder ich möchte da noch eine Erweiterung des Geschäftsmodells machen, möchte es aber irgendwie aus Haftungsgründen nicht und so. Das ist ein anderes Game mittlerweile. Nichtsdestotrotz ist es als Unternehmer gehen. Also egal, wie man es am Ende macht, ist, glaube ich, bei manchen Menschen das so in die Wiege gelegt, dass man entweder problemorientiert denkt, ich nenne die gern Bedenkenträger, oder halt lösungsorientiert denkt. Und dann ist man ganz schön am Punkt, wo man sagen muss, ich muss mich jetzt bremsen, weil man dann, wenn man das unternehmerisch durchdenkt, auch an einem Punkt ist, wo man sagt, das ist halt keine Arbeit. Also da hast du ja eben auch schon so ein bisschen daran gegangen thematisch. Wir arbeiten extrem viel als Unternehmer. Aber das ist halt nicht alles Arbeit. Also das fühlt sich nicht an wie Arbeit. Ich stehe nicht morgens auf und denke mir, oh Gott. Ne? Ja, solche Tage hat man auch mal. Und das Tolle ist, wenn ich wirklich einen Tag habe, wo ich keinen Bock habe, dann sage ich meine Termine ab und setze mich in der Sonne und trinke einen Espresso und spätestens am Mittag bin ich sowieso wieder am Arbeiten. Aber das fühlt sich nicht an wie Arbeiten so richtig. Und deswegen kann man das schwer auch vergleichen mit so einem klassischen Angestellten-Dasein. Deswegen laufen wir halt auch jetzt nicht so einfach in Burnout, ne? Weil auch wenn ich dann irgendwie gefühlt 200 Stunden mal eine Woche arbeite, es macht halt Spaß. Ich freue mich da drauf, ich habe da Bock drauf.
ähnlich hast du es ja auch beschrieben, Tatjana. Und trotzdem gab es für dich dann den Zeitpunkt, wo du gesagt hast, dieses unternehmerische Handeln, was du ja auch gerade schon so von deiner Reise hier in Hameln beschrieben hast, ist dann irgendwo zu einem Punkt gekommen, auch mit einer Burnout-Phase hast du es beschrieben, wo es dann eben nicht mehr so zu deinen Vorstellungen gepasst hat. Hat sich das frühzeitiger für dich irgendwie angedeutet so in der Zeit? Oder war das so ein abrupter Moment, wo du gesagt hast, oh, jetzt sollte ich mal irgendwie nachdenken, was zu ändern?
Ich glaube, der Punkt war, dass ich Sachen gemacht habe, die, wo ich nicht 100% dahinter stand. Und ich war teilweise jung und unerfahren. Ich bin aus dem Studium raus und plötzlich trage mal Verantwortung für 60 Leute, von Scratch selber zu lernen. Ich glaube, der Sprung, dieser Wachstumssprung war zu schnell. Ich glaube, heute würde ich das anders betrachten. Ich habe auch vieles lernen dürfen, Sachen, was du gerade gesagt hast, so dieses erste Mal ist so, wow, voll aufregend. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo du es nicht mehr persönlich nimmst. So das erste krasse Mitarbeitergespräch, das erste Mal GmbH gründen, das erste Mal. Und da wächst du rein. Und ich glaube, der Punkt, der bei mir da war, ist, dass ich nicht zu 100% authentisch hinter allem dahinter stand. Und wenn du das aber tust, was du liebst, dann kannst du egal was machen. Dann kannst du auch, eine Freundin von mir ist leidenschaftliche Kindergärtnerin. Sie liebt ihren Job und dann kann sie auch, egal wie viele Stunden das machen, so, es geht ja nicht nur unbedingt darum, selbstständig zu sein. Wenn du das, was du tust, komplett liebst und dahinter stehst, ich glaube, dann ist die Gefahr nicht da, dass du ausbrennst, weil du das ja aus Leidenschaft machst.
Und du musst halt dazu sagen, wenn du so Sachen machst und auch als Arbeitgeber irgendwann agierst, gibt es halt auch immer schwere Zeiten. Ne? Das Thema Mitarbeitergespräch angesprochen. Das ist nicht immer einfach. Manchmal muss man auch harte Entscheidungen treffen und deswegen ist es halt wichtig, auch komplett dahinter zu stehen und zu sagen, hey, das ist mein Ding, das ist meine Idee, ich brenne dafür. Und das heißt halt auch manchmal, dass man auch nicht immer im Guten auseinandergeht. Das gehört leider auch dazu. Mhm. Das haben wir ja auch manchmal. Das ist halt Realität. Aber wenn man dann wirklich sagt, ich stehe hinter der Idee an sich und das, ich habe da wirklich Interesse oder ich will das machen, dann geht man da in der Regel auch irgendwie gestärkt heraus. Und das erste Mal ist immer schrecklich, ne?
Jetzt bist du ja selbstständig auch in dem Bereich. Ja. Und inwiefern hat denn dieses unternehmerische Denken, dieses Unternehmergehen, was ich dir jetzt auch mal so verschreiben würde, sage ich jetzt mal, von dem, was du erzählt hast, inwiefern hat dir dieses unternehmerische Denken auch geholfen, jetzt den Weg in die Selbstständigkeit auch unter diesen wirtschaftlichen Gesichtspunkten irgendwie so strukturiert anzugehen an der Stelle? Wie würdest du das beschreiben?
Also, für mich war es ein Unterschied, aus einem wirtschaftlichen Unternehmen rauszugehen. Ich habe ja bewusst die Entscheidung getroffen, meine Anteile damals an meinen Geschäftspartner zu verkaufen, um dann eben in den gesamten Bereich, den ich jetzt mache, anzutreten. Und auch das war das erste Mal für mich und ich habe vieles persönlich genommen, weil ich plötzlich die Personal Brand war und nicht mehr mich hinter einem Produkt versteckt habe. Deswegen war für mich da die Reise auch erstmal, okay, distanzier dich davon, schau mal, das ist das Produkt, das ist, so machen wir das. Und das hat mir da geholfen, schneller reinzukommen, nachdem ich so meine persönlichen Sachen alle zur Seite gelegt habe. Und dann kommst du schneller wieder rein, was Zahlen betrifft, was so Umsatzzahlen betrifft und auch was einfach normale Prozesssachen betrifft, was, wenn du dir Zeit selber einteilst, wie du mit Kunden arbeitest, auch allein das gesamte Thema rund um Buchhaltung und Co. Also das hilft mir da schon weiter auch unternehmerisch zu denken. Und dann, dass ich glaube, das, was mir hilft, ist die Vorstellungskraft. Also dass du skalieren kannst, dass du groß denken kannst, dass du nicht mehr in Angst denkst und nicht mehr in, oh Gott, wird das was? Also die Frage ist nicht ob, sondern die Frage ist, wie lange dauert es? Also eher die lösungsorientierte Denken dahinter. Und ich glaube, das ist etwas, was mir damals geholfen hat, so die Angst einfach rauszunehmen. Ich weiß, als wir damals mit Timo die Firma geleitet haben und ich den allerersten Kredit dann aufgenommen habe, ich dachte, oh mein Gott, ich werde sterben. So, ich komme aus einer Familie, da macht das niemand. Und und jetzt zu denken, ah, okay. Entspannt.
War alles gar nicht so schlimm.
Ja.
Ja, das ist verrückt, ne? Wenn man so drüber nachdenkt, weil du überträgst halt intuitiv das aus deinem Privatleben ins Geschäft erstmal und du musst halt lernen, dass es halt in dem Geschäft keine Schulden sind, sondern es ist ein fremdes Fremdkapital, das du ja nutzt, um das selber zu hebeln. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt bei Klarna einen Konsumkredit aufnehme.
Ja.
Und so sieht eine Bank das halt auch. Die belohnen dich ja teilweise dafür, als Unternehmen Finanzierung zu nehmen, indem sie dir noch mehr Finanzierung geben. Muss man platt so sagen. Mhm. Naja, das ist schon spannend.
Wie war das bei dir, Daniel, als du so in dieses unternehmerische Handeln eingestiegen bist? Also hattest du da ähnliche, ich sag mal, Bedenken auch oder gab es ähnliche Hürden so, die Tatjana gerade beschrieben hat?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich war einfach naiv.
Naiv, okay.
Also ich hab mich ja selbstständig gemacht nach dem dualen Studium. Hab in einem großen Konzern gearbeitet, 70.000 Mitarbeitende. Hätte da also Konzernkarriere machen können. Aber ich habe am Ende des dualen Studiums, 3 Jahre, gemerkt, Angestellten-Dasein, das fiel gar nicht mal so gut eigentlich. Habe einfach gekündigt. Völliger Wahnsinn eigentlich. Wenn man so drüber nachdenkt, ich hatte dann mit einem Kollegen so ein bisschen freiberuflich einen Auftrag, der geplant war, in 3-4 Monaten zu Ende zu gehen, hat noch ein paar Jahre gedauert. Aber im Endeffekt habe ich gesagt, ich habe da keine Lust drauf und mache jetzt einfach irgendwie freiberuflich. Wird schon werden. Ist zum Glück dann am Ende was geworden. Wenn man das jetzt mal in Retrospektive betrachtet, Wahnsinn, ne? Und dann kam irgendwann dieser Punkt, und da können wir leider noch mal bei dir so ein bisschen reingucken, wo auch ich an so einem Burnout-Punkt war, ne? Wo dann nach vielen Jahren von dem, was wir gemacht haben, ich gemerkt habe, das reizt mich nicht mehr. Ich habe da kein Interesse mehr. Ich stehe jetzt morgens auf und habe wirklich keinen Bock mehr da drauf. Und habe mich dann wirklich von einem Tag auf den anderen aus den Projekten zurückgezogen. Mit dem Kunden nachverhandelt, das ging dann alles gut, auch mit den Mitarbeitern und so. Ich bin aus dem Projekt raus, habe erst mal 3 Monate gar nichts gemacht. Und da überlege ich, wie sieht das jetzt aus mit dir und deinem Leben? Und bin dann so ein bisschen in den Vertrieb gekommen. Und dann kam halt der Punkt, wo ich den Kollegen Andreas Kohlen kennengelernt habe auf einer eurer Afterwork-Veranstaltungen. Seitdem ging das dann in neue Wege. Aber da war wirklich so ein Punkt, wo ich für mich gesagt habe, ich fühle mich nicht wohl. Das ist nicht das, hinter dem ich stehe. Und ich habe dann einfach wirklich die Reißleine gezogen. Mit natürlich hohem Risiko, klar. Aber da habe ich einfach an mich selber gedacht, ehrlich gesagt.
Hat dir das rückblickend vielleicht auch also geholfen, so in dieses kalte Wasser zu springen, würdest du sagen? Oder was war das so rückblickend?
Ich würde es im Rückblick auch nicht bereuen, ehrlich gesagt. Weil das, was wir heute sind, ist halt eine Summe von dem, was wir vorher getan haben. Und wenn ich irgendwas anders gemacht hätte, wäre ich heute nicht hier. Dann würden wir nicht diesen Podcast aufnehmen. Und dann wäre die Situation eine andere, die wir nicht kennen. Vielleicht gibt es irgendein Universum, wo das so ist. Ich weiß es nicht. Und sicherlich war nicht alles immer richtig in Entscheidungen, die ich getroffen habe. Aber es war das, was zu dem Zeitpunkt für mich sich als der richtige Weg angefühlt hat. Deswegen bereue ich das auch nicht.
Und jetzt, Tatjana, begleitest du Menschen genau auf diesem Weg im Prinzip, sich selber zu finden. Ich möchte nicht zu viel verraten, deswegen glaube ich, ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt für unser Format, nämlich den Pitch in 60 Sekunden. Wir haben vorher auch 2 Begriffe nochmal abgesprochen, die eher nicht verwendet werden sollten, die naheliegend sind so für das, was du jetzt machst. Deswegen würde ich vorschlagen, ich starte mal die Stoppuhr hier. Und wenn du möchtest, dann kannst du gerne loslegen.
Ah, spannend. Ja, ich begleite Menschen, vom Kopf in den Körper zu kommen. Im Prinzip geht es in meiner Arbeit darum, den Rucksack leichter zu machen, um dann die ganzen Backsteine rauszunehmen, also so ein bisschen die Leichen aus dem Keller zu schaben. Körperlich, geistig, seelisch, also sowohl im Tanzbereich als auch im Mentoring, als auch in den Retreats und mit dem Zweck, dass du lernst, wie es ist, wenn du Fahrrad ohne Stützräder fährst und dir mit allem ganz bewusst präsent bist.
Also auf jeden Fall, du hättest noch ein bisschen Zeit, aber alles gut. Also ich glaube, es hat trotzdem sehr gut vermittelt, wofür du stehst. Und die Begriffe, über die wir vorher gesprochen hatten, waren Achtsamkeit und Coaching. Also so in die Richtung, was du ja auch gerade in anderen Worten schön umschrieben hast. Wir hatten auch schon gerade vorher darüber gesprochen, dass dieser Begriff Coach irgendwie so ein bisschen zweiseitig beleuchtet werden kann oder manchmal so, weiß ich nicht, in eine doofe Ecke gestellt wird. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht, so was das angeht? Oder wie würdest du mit dieser Begrifflichkeit umgehen, sagen wir mal?
Also, ich habe das Gefühl, momentan ist jeder Coach. Und auch so, wir hatten es vorhin so ein bisschen angerissen, so zu Zeiten von Baulichs und Co. ist das halt natürlich auch super attraktiv, online damit gerade ja eine Selbstständigkeit aufzubauen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist einfach zu verstehen, das, was du anderen mitgibst oder weitergibst oder wo du sie drin begleitest, machst du das aus Fülle oder machst du das aus Mangel? Machst du das, weil du bei dir nicht hinschauen willst und deswegen anderen helfen willst? Oder machst du es, weil du es für dich erschlossen hast und Menschen damit teilen willst, zu zeigen, hey, wie cool ist das? Und es ist irgendwie so ein großer Trend losgegangen mit, ich helfe dir, damit ich bei mir nicht hingucken muss. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Trugschluss dahinter, warum jetzt plötzlich es tausende von Coaches auf dem Markt gibt. In Österreich ist der Begriff geschützt, hier eben nicht. Und da einfach darauf zu differenzieren und zu schauen, okay, was machst du? Wo ist dein Proof of Concept? Und lebst du das, was du sagst? Hast du dafür eine Ausbildung? Hast du Seminare besucht? Hast du in dich investiert? Hast du deine Hausaufgaben gemacht?
Ja, wir haben viele Coaches, die Coaches sind, um Coaches zu sein. Ne? Also die dir Sachen beibringen, die sie selber nie durchlebt haben, erlebt haben. Und in meiner Wahrnehmung, in diesen Berufszweig mal als Klassifizierung gehen, um damit Geld zu verdienen. Was ja per se erstmal nichts Schlechtes ist, aber die haben halt einen anderen Antrieb, als wenn man sagt, ich selber bin da durch eine schwere Phase gegangen, ich habe für mich einen Weg gefunden, ich habe mich damit beschäftigt und kann das, was ich für mich gelernt habe, jetzt anderen beibringen und kann sagen, so, das war mein Weg, das funktioniert für dich, funktioniert für mich und ich kann dir jetzt mit einem externen Blick als Coach zeigen, wie es vielleicht auch für dich funktionieren kann. Das ist halt wirklich was anderes, als zu sagen, da, das Thema interessiert mich, ich lese mich ein bisschen ein und mache da jetzt mal was als Coach. Und das macht es gerade so ein bisschen schwierig, weil Coaching als Konzept ist ja überhaupt nichts Negatives. Also das ist ein absolut gängiges Mittel für Leute, für Unternehmen, egal in welcher Situation, egal mit welchem Thema, um irgendwie nach vorne zu kommen, einen Schritt weiter zu kommen, wie du das so schön beschrieben hast. Jetzt hast du ja gesagt, du bist in dem Coaching-Bereich unterwegs. Mit was für Menschen arbeitest du? Was sind so deine Zielgruppen? Wie gehst du auf die Menschen zu? Mit was ist so dein idealer Kunde, eine ideale Kundin?
Mein idealer Kunde ist eine selbstständige Frau, die unternehmerisch tätig ist, die weiß, was sie will, aber trotzdem in der Phase verlernt hat, was Leichtigkeit bedeutet, die nur noch im Funktionieren-Muster ist, die vielleicht Ja sagt, obwohl sie Nein meint, die keine wirklichen Grenzen für sich setzen kann, die nicht weiß, wie sie mit ihren Emotionen umgeht und alles runterschluckt, nur um zu funktionieren und einfach der Möhre hinterher rennt. Mhm. So, das ist mein idealer Kunde. Und zu mir kommen Menschen tatsächlich mit unterschiedlichen Themen. Also sowohl, wenn ich so letzte Woche zurückschaue, war eine Frau da, die hatte Schulterschmerzen. Okay, da ist eine eingeschlossene Emotion dahinter, ne, körperlich. Dann eine Frau, die gerade im Business struggelt mit verschiedenen Geschäftspartnern. Aber auch Frauen, die einfach mehr wieder in Lebensfreude wollen, die einfach so diesen Genuss fühlen wollen, die sich fühlen wollen. Ich habe Frauen da, die gerade in die Selbstständigkeit gehen. Ich habe Frauen da, die teilweise durch eine schwere Phase in der Beziehung gegangen sind. Also es sind immer unterschiedliche Lebensthemen. Am Ende ist es immer eine Identitätsarbeit, die ich tue oder wo ich die Menschen drin begleite. Und es startet damit, Emotionen wahrzunehmen, zu fühlen und nicht wegzudrücken. Weil wir alle lieben es irgendwie, Freude zu fühlen. Und sobald dann Trauer oder Wut kommt, ist es so... Ich muss erstmal eine rauchen. So, was?
Lass uns doch gerne diesen, ich nenne es mal Gründungsprozess nochmal so ein bisschen auseinandernehmen, weil du jetzt ja sehr präzise darüber sprichst, wer deine Zielgruppe ist. Und ich kann mir vorstellen, das ist ein Prozess gewesen, um das zu definieren. Wir waren jetzt ja eben an dem Punkt, wo du gesagt hast, ihr habt dieses Streetfood-Geschäft, ne, Burger-Geschäft. Heute bist du an einem anderen Punkt. War das eine Transition, wo es einen Cut gab und du hast gesagt, morgen mache ich was anderes? Oder hast du das schleichend gemacht? Wie war so der Weg von A nach B?
Boah, der war super spannend. Also ich habe parallel, während wir mit dem Burgerschmied und der Beachbar gearbeitet haben, ja angefangen, mich auf meinen persönlichen Werdegang zu fokussieren, meine Themen zu bearbeiten, mehr zu mir zu finden. Ich habe vorher super viele Masken getragen. Ich war immer so der große People-Pleaser, der es allen recht machen wollte, halt nur mir selber nicht. Wenn du Weißwurst gegessen hast, dann habe ich mit dir Weißwurst gegessen, obwohl ich Vegetarier bin, nur damit wir dieses Gespräch vermeiden mit isst du Fleisch, isst du kein Fleisch. Und der Weg dahin war dann, je mehr ich angefangen habe, mich mit mir zu beschäftigen und all die, das ist ja auch ein Selbststudium, was ich für mich angefangen habe zu lernen. Ich habe Ausbildung in die Richtung dann gemacht Und der Prozess war schleichend, weil ich gemerkt habe, das ist immer mehr und mehr Tatjana und das andere, das kann ich gut. Aber wenn du an Tatjana denkst, dann denkst du nicht an Catering, an Burger, an so das Wirtschaftliche dahinter. Wenn du an Tatjana denkst, denkst du an die Frau mit Energie, die Frau, die tanzen macht, die Frau vom Kopf in den Körper. Also was ist meine Essenz dahinter? Und das ist eben das, wenn du an Tatjana denkst, was du mehr mit mir verbindest. Und da ging der Prozess dann schleichend los, dass ich gemerkt habe, hier entsteht gerade ein Wandel. Und das, was einfach auf der anderen Seite auf Firmenebene war, ist, dass wir gemerkt haben, wir fahren langsam zwei unterschiedliche Philosophien. Und Timo ist derjenige, der besser in das Unternehmen passt als ich. Und damals wusste ich nicht, was ich machen will. So, du hast ja gesagt, auch irgendwie ins kalte Wasser. Und bei mir war es genau das Gleiche. Ich bin ins kalte Wasser gesprungen. Ich wusste, okay, von dem Geld kann ich so und so lange leben. Ich habe Zeit. Und solange ich denke, Plan B entwickle ich nicht, solange ich Plan A habe. Das heißt, ich wusste, ich muss ins kalte Wasser springen dafür. Also habe ich meine Anteile verkauft und wusste, ich habe ein Jahr Zeit. Bis dahin weiß ich, was der Weg ist oder kreiere mir ihn.
Was ich so erlebe, ist, dass es vielen Menschen schwerfällt, diesen Punkt zu akzeptieren, dass man sagt, ich muss jetzt hier einen Cut machen. Weil, ne, wenn man das so auf das Business überträgt, du hast ja Herzblut reingesteckt, du hast da Zeit reingesteckt, du kennst die Menschen, du kanntest Timo. Wie war so dieser Moment für dich, wo du wusstest, also das wird zu Ende gehen. Ich muss darüber reden, ich muss mir Gedanken machen, wo du das selber für dich akzeptiert hast, zu sagen, das wird sich hier irgendwie trennen.
Also wir hatten eine Mentorin, die uns begleitet hat, unternehmerisch. Und sie war so freundlich und hat mir ein bisschen den Tritt in den Hintern gegeben mit, Tatjana, wann springst du denn jetzt endlich? Was brauchst du denn noch, um zu verstehen, dass hier gerade, ne? Das war so mein Moment. Und ich glaube, da einfach sich bewusst zu machen, was gerade eigentlich passiert. Ich glaube, das ist wichtig, ja.
Also ein bisschen auch das, was du machst, hattest du jemanden, die dann das für dich so ein bisschen gemacht hat?
Ja. Ja, also ich habe immer mindestens 1-2 Trainer, die bei mir hinschauen, weil ich glaube, wir können sehr, sehr gut sein in Bezug auf andere Menschen und trotzdem haben wir ja unsere blinden Flecken und haben Sachen, die wir aus unserem Ego heraus machen. Wären die uns bewusst, würden wir sie nicht machen, aber bis du dir dessen bewusst bist, hilft es, wenn du jemanden anders hast, der sagt, schau mal hier hin oder schau mal dahin.
Das und hilft. Jetzt sitzt du hier und sagst, ich mache das für diese Personengruppe sehr präzise. Mhm. Wie lange hat das gedauert, um das zu finden? Wie war dein Prozess? Weil für die, also ich spreche ja, ich bin Vertriebler, ich spreche mit ganz vielen Unternehmern, Unternehmerinnen und mir fällt häufig auf, dass wenige on point sagen können, welches Problem löse ich eigentlich für wen und warum.
Ja.
Und du scheinst dir ein paar Gedanken gemacht zu haben. Wie war das so?
Ja, ich weiß nicht, was man für Wörter in einem Podcast nennen kann, aber es war pain in the ass auf jeden Fall. der Prozess ging ein Jahr. Mhm. Ich bin damals raus und erstmal war ich total überfordert, weil ich plötzlich die Personal Brand war. Da ist emotional bei mir einfach einiges passiert. Und es ist immer noch ein Prozess, so rauszukristallisieren, wer sind die Frauen. Aber wenn ich mir jetzt so die letzten 15 Frauen anschaue, die da waren, dann verbindet immer ein und der gleiche Point das. Und das ist eben Tatjana vor ein paar Jahren.
Also
ich bin mein eigener Kundenavatar. Ich bin mein eigener Kundenavatar vor ein paar Jahren, nur mit dem Unterschied, dass ich 10% weiter bin gerade. Und das hilft, zumindest wenn du im Bereich Personal Branding unterwegs bist, zu verstehen, dass das, was du kreierst, ja die Lösung ist für ein Problem, was ich selber früher hatte.
Machst du das alleine oder so ein Team im Hintergrund?
Ich mache das alleine. Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die mir bei Retreats und Co. hilft. Und mein Ziel ist es, in den nächsten Monaten sie auf jeden Fall anzustellen und mit ins Team zu holen, ja.
Also war eine bewusste Entscheidung, jetzt erstmal das alleine zu machen, weil hättest du ja auch auf der anderen Seite sein können, ja gut, ich hatte schon mal 60 Mitarbeitende, also ich weiß, ich kann Sachen delegieren, ich werfe einfach wieder Leute auf meine Anführungszeichen Probleme, das wäre auch eine Herangehensweise gewesen.
Ja, das ist total spannend. Den Blickwinkel habe ich nicht. Hm. Bei mir hat sich was verändert im Bereich von, ich arbeite an einem Unternehmen oder an einem Produkt. Das ging für mich super. Und in dem Moment, in dem ich plötzlich der Fokus geworden bin, sind bei mir ein paar Schalter ausgefallen. Da durfte ich für mich erstmal neu lernen, das als Unternehmen auch wieder zu betrachten. Ganz nüchtern und neutral. Und das ist gerade so der Weg, der passiert, weil ich, bevor ich Leute ins Team hole, darf ich verstehen, was sind die Kernprobleme, was lösen wir konkret, was ist das, wo wir Menschen helfen können. Und jetzt ist so ein bisschen der Punkt, okay, wir können daraus mehr kreieren, wir haben das Know-how, was es exakt ist, und darauf dann aufzubauen. Weil wenn du vorher skalierst und nicht weißt, was, dann skalierst du Chaos eigentlich. Ja. Hm.
Und jetzt stehst du also ja hier, du hast eine Historie von Kundinnen, mit denen du arbeitest. Wie war das mit der ersten? Wo kam die erste her? Wie war das, Kunden zu gewinnen? Das ist für viele ja irgendwie so was Neues, mal etwas zu verkaufen. Wie war das bei dir?
Über Empfehlung, über Freunde, die wussten, ich arbeite so, ich habe mich noch nicht gezeigt damit wirklich online. Und die wussten aber, ich arbeite, und hatten eine Bekannte, die Hilfe gebraucht hat, und haben meine Handynummer weitergeleitet. Und daraus ist das entstanden. Und der Prozess zu verkaufen war auch da nochmal was anderes, weil ich wiederum nicht ein Catering verkauft habe, sondern plötzlich eine Dienstleistung, die mein Wissen beinhaltet oder meine Fähigkeit. Und ja, das war auch erstmal ein Prozess, sich selbstbewusst hinzustellen und seinen Wert zu sehen da drin, weil das ein großer Unterschied war, was du verkaufst. Und so hat es angefangen, also über Empfehlungen viel, und jetzt ist es der Großteil Empfehlungen und Instagram.
Hat sich dein kommunizierter Wert verändert über die Zeit? Nach oben oder nach unten?
Nach oben.
Ja, das sehen wir häufig tatsächlich. Also war bei uns ja auch nicht anders, dass man erstmal finden muss, was ist das überhaupt?
Ja.
Und manche Sachen kann man aus meiner Sicht auch nicht in Geld aufwiegen, aber du musst ja irgendwas dran schreiben.
Ja.
Super spannend, das so zu hören, auch wie du deine persönliche, ich sag mal, persönliche, berufliche, in Anführungsstrichen, Reise da auch so bestritten hast. Was sind das konkret für Angebote, die du jetzt für deine Wunschkundinnen sozusagen anbietest? Also du hast schon über dieses 1:1, 1:1 Coaching gesprochen. Was ist so deine Produktpalette, sagen wir mal?
No Coaching.
Kein Coaching, okay.
Kein Coaching, nein. Also mein Main-Produkt sind Frauen, die ich 1:1 begleite. Teilweise bis zu einem halben Jahr, wo wir einfach intensiv schauen, was sind die Stellschrauben, also sowohl Verhalten, Gewohnheiten, Glaubenssätze als auch Identität, also wirklich tief zu schauen. Das braucht Zeit. Das ist gerade so the main offer. Und daraus kreiert sich gerade im Hintergrund von 1:1 auf 1:1 One-to-many, also mehrere Menschen, weil meine Zeit ist eine Ressource an Kapazität, die wird gerade weniger und weniger. Und parallel habe ich Retreats, das sind Events, 2-Tages-Events hier im Weserbergland. Und da kommen Frauen hin, die entweder mich noch nicht kennen oder gerade aus dem 1:1 dann nochmal 2 Tage Deep Dive machen. Und ansonsten bin ich vor Ort mit regelmäßig und unregelmäßigen Events da. Also ich mache mit Miriam und Clara einen Frauentag, den machen wir ein paar Mal im Jahr. Ich mache Tanzworkshops einmal im Monat. Das sind so die Sachen, die hier lokal vor Ort passieren. Und ich habe eine School-Community für Frauen, da treffen wir uns montags immer um 20 Uhr und machen eine Mischung aus Body, Mind and Soul. Das ist so ein bisschen das Schnuppern mit Meditation, mit Mindset-Talks, mit mit Körperarbeit auch.
Cool. Du hast jetzt gesagt, deine Zeit ist eine begrenzte Ressource. Wo ziehst du da die Grenze? Also wie sorgst du dafür, dass du nicht 80 Stunden die Woche arbeitest, dass du nicht wieder einfach arbeitsvolumenbedingt in Burnout laufst? Wie gehst du damit um?
Das ist etwas, was sich gerade entwickelt. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass gerade super viele Frauen zu mir finden. Also es ist gerade ein schönes Luxusproblem, was sich kreiert. Und gleichzeitig war das tatsächlich auch meine größte Angst, wenn das jetzt wieder anfängt, unternehmerisch zu werden. Was ist, wenn ich dann wieder genau das Gleiche mache und der Möhre hinterherrenne und in so einem Hamsterrad gefangen bin? Da hat einfach ein guter Freund mich gespiegelt und gesagt, spannend, das bedeutet, wenn du das und das machst, passiert das und das, also wie so eine A- und B-Verknüpfung. Und ich glaube, der Unterschied jetzt ist, dass ich aus jedem Call oder aus jedem Mentoring einfach erfüllt und glücklich rausgehe, weil ich sehe, da passiert gerade wirklich was. Und da kommt eine Frau, die hat Schmerzen, die geht ohne Schmerzen. Da kommt eine Frau, die hat Ängste, die geht ohne Ängste. Da kommt eine Frau, die hat sich noch nie getraut, ihre Meinung zu sagen und haut plötzlich auf den Tisch. Und das ist eine andere Art von Beflügelung, als wenn du weißt, hey, du hast deine Dienstleistung erfolgreich erbracht. Es gibt irgendwie Bedeutung rein.
Gibt es da auch Kundinnen, die du ablehnst, wo du sagst, da kann ich dir nicht mithelfen? Du bist halt im Bereich unterwegs, wo man schnell auch so Richtung Heilsversprechen geht, wo du sicherlich auch in deiner Social-Media-Kommunikation manchmal aufpassen musst, was du sagst, weil es ja reguliert ist. Hast du da Punkte, wo du sagst, du musst erstmal woanders hin, bevor wir beide was machen können?
Ich merke das relativ schnell, ob wir zusammenpassen oder nicht. Ich spreche mit den Frauen im Vorfeld und entweder die Frauen kommen über eine Empfehlung oder über Instagram selber. Und ich mache immer ein 90 Minuten, 60 Minuten Gespräch, wo ich reinfühle und reinschaue, was ist gerade da, was ist das eigentliche Thema. Und wenn das Sachen sind, die aus dem therapeutischen Bereich sind, dann mache ich das nicht. Also erstmal darf ich kein Heilversprechen geben. Und wenn ich das Gefühl habe, da sitzt eine Person, die möchte gerade nicht unbedingt was verbessern oder verändern, sondern einfach nur ein besseres Gefühl haben, dann halte ich davon Abstand. Weil am Ende ist es ja auch mein Name, der da mit reinfließt, und ich darf mir dessen sehr, sehr sicher sein, ob ich in der Lage bin, der Person fähig helfen zu können oder nicht. Und wenn ich das Gefühl habe, dann mache ich gar kein Angebot, dann lehne ich das auch bewusst ab und bin da im Vertrauen, dass die Menschen, die zu mir gehören, auch zu mir finden. Und die Menschen, die nicht in mein Feld gehören, die kommen danach auch nicht mehr. Also es ist total spannend, aber da bin ich sehr im Urvertrauen, dass ich wirklich nur die Menschen anziehe, die verändern wollen.
Auch da gab es ja ein erstes Mal, ne? Also wo du das erste Mal eine Kunden abgelehnt hast, was für viele so eine Balance zwischen ich könnte jetzt ja sagen und das Geld mitnehmen, was ich vielleicht brauche, oder ich sag halt nein und stehe zu mir selber. Wie war das für dich, so das erste Mal zu sagen, das wird nichts mit uns beiden?
Ja, ein bisschen komisch, weil du natürlich, wenn du am Anfang startest, ja in einem finanziellen Mangel startest. Du hast ja keinen Grundpuffer, den du aufgebaut hast oder so. Das heißt, da guckst du eigentlich Zeit gegen Geld ein bisschen. Aber da bin ich relativ schnell im Vertrauen gewesen. Das war für mich vielleicht 2 Sekunden. Ah, sicher, Tatjana? Ja, sehr sicher. Sehr sicher. Weil am Ende zählt das Ergebnis und ich möchte am Ende zählt das Ergebnis.
Ja. Du hast jetzt schon auch eben in dem Prozess, wenn du neue Kundinnen kennenlernst, darüber gesprochen, also dass hier und da vielleicht auch mal Kunden abgelehnt werden oder dass du dann schon die Lösung im Prinzip auch mit dem Kunden, mit der Kundin entwickeln möchtest, was dann zu einer Weiterentwicklung führt, so unterm Strich. Was sind denn so aus deiner Sicht Triggerpunkte oder Ansätze, an denen du merkst, diejenige braucht vielleicht in dem Bereich dann jetzt konkret Unterstützung? Also gibt es da so bestimmte Anzeichen, die dir auffallen, an denen du merkst, ja, in diese Richtung sollte es jetzt gehen, was das angeht?
In Unterstützung meinst du von meiner Seite oder von außerhalb?
Du hast ja selber vorhin beschrieben, dass du auch in diesen Burnout, sag ich mal so, gerutscht bist. Und wenn jetzt jemand zu dir kommt, der vielleicht in einer ähnlichen Situation sich befindet wie du damals selbst, was sind da so mögliche Anzeichen, die dir auffallen oder so Triggerwörter, Verhaltensweisen, sage ich jetzt mal, die dir zeigen, okay, gut, da sollten wir jetzt mal genau hinschauen und da erkenne ich mich selber wieder vielleicht auch, was du gesagt hast.
Also mit Burnout-Syndrom ist glücklicherweise noch niemand gekommen. Es sind eher andere Themen wie Unzufriedenheit oder etwas blockiert oder ich mache nicht das, was ich wirklich machen will, oder ich zeige mich nicht authentisch oder ich trage 700 Masken, weil ich Angst habe vor Verurteilung. Und da einfach bewusst reinzuschauen, die Triggerwörter. Ich erkenne das daran, wenn der Mensch vor mir sitzt und bestimmte Emotionen runterschluckt und nicht wahrhaben will. Und meistens ist es Wut oder Angst. Und bei Wut ist es so, die Energie geht nach draußen. Manchmal sind Menschen ja auch immer bewusst laut und wütend und so, weil sie dahinter die Trauer nicht fühlen wollen. Oder ist es genau andersrum, das ist zum Beispiel bei Frauen oft so, dass die Energie nach innen geht und sie alles runterschlucken. Das heißt, statt wütend zu sein, gehen sie in die Trauer und dann fangen sie zum Beispiel an zu weinen. Und das ist... ja, da gucke ich eigentlich drauf, wie ist die Prägungsphase, weil wir ja jetzt, obwohl wir alle erwachsen sind, unterbewusst genau die gleichen Muster laufen, genau die gleiche Prägungsphase, wie wir das auch gelernt haben. Und die Prägungsphase ist eben bis 9 Jahren, von 3 bis 9, und das ist dein Blueprint fürs Leben, ob du willst oder nicht. Du arbeitest und lebst genau so, wie du geprägt worden bist.
Was für Fragen kann ich mir denn jetzt selber stellen, um mich etwas bewusster auch mit meiner eigenen Persönlichkeit oder mit dem Weg, auf dem ich mich bewege, irgendwie auseinanderzusetzen?
Also ich glaube, das, was wir alle mehr lernen dürfen, ist, Emotionen wahrzunehmen. Wenn du merkst, du bist unruhig, okay, wo ist diese Unruhe? Und dann in den Körper gehen, wahrnehmen, was ist das gerade? Wenn ich wütend bin, okay, wo fühle ich die Wut? Was passiert da eigentlich? Wenn ich traurig bin, was steckt da eigentlich hinter? Und zum Beispiel, also was ein tolles Beispiel ist, wenn du auf andere wütend bist. Die anderen spiegeln dich ja nur. Es ist ja eigentlich etwas, was in dir passiert. Und ein Lehrer hat von mir mal gesagt, du siehst die Welt nicht so, wie sie ist, sondern du siehst die Welt so, wie du bist. Und du schaust ja durch deine Brille. Wenn du die Welt so gelb siehst, dann ist alles gelb gefärbt. Und da einfach achtsam zu sein, was mache ich mit mir? Also wirklich... dich wie so raus zu zoomen und von oben so ein bisschen Gott spielen und runtergucken, was machen die zwei Marionetten gerade? Wenn du dich mit deiner Partnerin streitest, was machen wir eigentlich? Sie möchte nur gesehen werden, und er möchte nur verstanden werden. Und dann zu gucken, nicht wer hat recht, sondern einfach, hier ist die Kleine, die gesehen werden wollte und das jetzt auf ihren Partner projiziert und denkt, er ist ihr Papa, und der Kleine, der gehört werden will oder verstanden werden will. Und wenn du das so von oben betrachtest, also aus der Betrachterperspektive, dann hast du plötzlich ein anderes Verständnis für die Situation, kannst dein Gegenüber anders verstehen und bist da mehr in Frieden einfach.
Cool. Welche Tools oder Rituale helfen dir auch persönlich im Alltag, oder was empfiehlst du auch deinen Kunden?
Tanzen und ausschütteln. Also viel... wir sitzen ja hier und wir sind zu, ich glaube, 80% aus Wasser, und wir bringen Sachen nicht mehr in Bewegung, also unseren Körper in Bewegung zu bringen. Und wenn es morgens 5 Minuten ist, alles ausschütteln, atmen raus, also wirklich komplett mal springen, also jedes Mal, wenn du auf die Hacken fällst, dann erdest du dich, und das einfach mal bewusst zu machen, weil in dem Moment setzt du ja Energie in deinem Körper frei, und dann können Sachen besser abfließen.
Wir haben noch so eine Rubrik, die nennt sich der Machermoment oder der Macherinnenmoment des Monats, der letzten Tage, was auch immer. Gab es denn für dich in der letzten Zeit so einen Machermoment, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ich habe heute Morgen schon drüber nachgedacht. Nein. Ich glaube, das, was so richtig tolle Momente sind so Testimonial-Feedbacks von den Frauen, und ich habe eins, das ist so mein One-Time-Favorite, das ist nämlich ein 9-jähriges Mädchen, was noch gar nichts weiß von dieser gesamten Persönlichkeitsentwicklung und sondern einfach noch ganz roh ist, und sie ist geboren mit chronischen Kopfschmerzen, also mit Migräne, und ihr ist immer übel geworden, wenn sie aus der Schule kam, und da waren die bei ganz, ganz vielen Ärzten und niemand konnte wirklich helfen. Und sie hat teilweise daraus ihre Identität gebaut. Sie ist die älteste von 3 Kindern und sie ist 9 Jahre alt gewesen. Und dann haben wir mit ihr 1 Stunde gearbeitet. Und seitdem sind diese Kopfschmerzen weg. Ach, und da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Nicht um einfach, keine Ahnung, mich zu beflügeln damit oder so, sondern einfach, ihr ist gerade ein halbes Leben erspart gewesen. Nur weil ihre Mama mich kennt und wir drüber gesprochen haben und sie plötzlich einfach gerade erfüllt und anders lebt. Und was dem Mädchen gefehlt hat, war einfach nur Selbstermächtigung, wie so eine Blase zu bilden von ich bin Herr meiner Lage, weil wir etikettieren Menschen ja gerne gerade mit ADHSler oder hochsensibel oder dies oder das oder jenes. Ich glaube, das sind wir alle. Nur wenn du dir halt einen Stempel aufdrückst, dann ist das ja auch gleichzeitig deine Identität. Und bei ihr war es halt die Identität mit, ich habe immer Kopfschmerzen und niemand kann mir helfen. Und wenn du da einfach einen Shift machst, und ich glaube, das ist so mein Macher-Moment, weil das bewegt mich einfach, weil ihr Leben ist einfach jetzt anders.
Cool. Voll schön, ja. Spannend und schön zu hören, wenn sich dann das auch so in diesen Feedbacks widerspiegelt. Ja. Also das ist ja genau das, was du dann auch so erreichen wolltest. Und wenn man das dann so hören kann, kann ich mir vorstellen, ist das sehr zufriedenstellend insgesamt.
Es ist ja einfach bewegend, weil es auch gleichzeitig eine große, große Ehre ist, dass ich Menschen begleiten darf. Und es erfüllt mich einfach mit einer anderen Form von Bedeutung, als es damals mein Job gemacht hat. Ja.
Ich hätte noch ein Thema, was ich gerne ansprechen wollte, nämlich dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung gegen Selbstoptimierung, irgendwie so in der Richtung. Also auch das kann ja ein Trend sein, mit dem man sich irgendwie auseinandersetzt, sagt, ich muss jedes bisschen in meinem Leben irgendwie bis zur letzten Stufe optimieren, egal ob es jetzt die Ernährung, die persönliche Fitness, Muskelaufbau, was auch immer ist. Wie stehst du dazu, was diese beiden Pole, sage ich jetzt mal, so angeht?
Ich habe das Gefühl, dass Persönlichkeitsentwicklung und Selbstoptimierung gleichgestellt ist. So, wir tracken ja gefühlt jetzt alles, wie wir schlafen, wie wir essen, wie wir aufs Klo gehen. Und ich glaube, das hat ein bisschen too much, weil das ist so wieder dieses, wie werde ich noch leistungsfähiger, wie werde ich noch optimierter, wie kann ich noch mehr schaffen? Und am Ende geht es nicht darum, wie produktiv wirst du, sondern eher, wie entspannt und glücklich kannst du sein mit dem, was du machst. Und ich finde, es ist schön, sich bewusst dessen zu machen, was passiert. Also auch zu schauen, was passiert, wenn ich mich mit meiner Frau streite oder mit meinem Mann streite? Was passiert in mir? Geht dann Fluchtmuster an oder greife ich an? Was passiert, wenn ich im Alltag bin? Also so einfach das Bewusstsein dafür zu kreieren, ohne sich da rein zu verlieren. Und ich glaube, das ist so der Trend, der daraus dann so entsteht, dieses, ich muss noch mehr tun, ich muss noch mehr heilen, damit ich genug bin. Du bist halt die ganze Zeit genug, weil sonst würdest du nicht auf dieser Erde existieren, weil irgendeine Kraft hat dich hierher gebracht aus purer Liebe und du bist Produkt der Liebe. So, also was willst du da noch optimieren?
Ja, schön gesagt, auf jeden Fall. Ja. Wo soll es denn für dich persönlich jetzt auch in deinem weiteren Weg, in deiner weiteren Entwicklung weitergehen? Hast du so eine Vision, so ein Ziel irgendwie, auf das du auch persönlich hinarbeitest? Oder ist es einfach so, dass sich das Schritt für Schritt mehr ergibt?
Also, ich würde gerne ein halbes Jahr auf Mallorca leben und von dort aus im Sommer die Frauenretreats machen, Wochenretreats, und währenddessen weiter natürlich mein 1:1 ausarbeiten. Aber das ist gerade so mein, mit Menschen persönlich in Kontakt zu gehen. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade sehr anonym unterwegs und Menschen sehnen sich nach Verbindung. Menschen wollen wieder Kontakt. Menschen wollen Echtheit, so auch zu Zeiten von jeder Text ist mit ChatGPT geschrieben. Wir wollen Echtheit fühlen und wir sind ja auch nicht blöd. Du erkennst ja, wenn der Text Energie trägt eines Menschen oder nicht. Du, also zumindest habe ich das Gefühl für mich gerade so. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber du fühlst das. Du fühlst, ob das echt ist oder nicht. Und das ist gerade so meine Version, einfach große Retreats zu machen, große Zusammenkünfte, wo du eine Woche lang komplett mal abschalten kannst und dich wieder sammeln kannst, ja.
Cool. Und das hast du ja sehr bewusst jetzt so beschrieben und vor Augen. Ist das sowas, was du für dich selber auch visualisiert hast irgendwie oder was du so als Ziel für dich beschrieben hast, auf das du gerne hinarbeiten möchtest?
Ja.
Schon?
Ja, ich habe ein Vision Board zu Hause vor meinem Bett. Wenn ich jeden Morgen aufwache, sehe ich halt die Insel Mallorca und Ibiza, auch mit Mallorca, diese Ibiza, die Höhle mit den ganzen Matten da drin voll. Und ich fühle mich da jeden Morgen rein gerade. Weil ich glaube, das ist ein Unterschied, ob du das einfach so als Vision Board hast, aber da keine Emotion dahinter steckt, oder ob du mit dem Gefühl reingehst von, es ist schon bereits geschehen. Mhm. Wie fühlt sich das an? So, ich arbeite mit einer Frau zusammen. Wir haben in der Meditation, sie ist Musikerin und will eine Festhalle füllen. Und in einer Meditation war es so, wie fühlt es sich denn an, wenn du da oben schon stehst auf dieser Bühne mit all diesen Leuten drumherum? Was ist das Gefühl? Und wenn du dieses Gefühl dann schon fühlen kannst, dann ist es halt da. Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann das erreicht ist.
Mhm. Cool.
Wenn jetzt hier jemand zuhört, die sagt, das wäre was für mich, da möchte ich mich mal mit auseinandersetzen, wie findet man dich?
Über Instagram, tatjana.sfr. Ich habe keine Website, ich habe keine Brandingfarben, ich habe all das nicht, also ganz klassisch.
Und da darf man dich dann einfach anschreiben und sagen, hey, das ist meine Situation, können wir mal reden.
Ja, genau. Und wenn ich, also die erste Stunde spreche ich mit dir und dann schauen wir so, ob ich dir überhaupt helfen kann, ob du zu mir passt und danach, du kannst auch so jederzeit in mein Retreat kommen, aber ja, alles online.
Alright,
cool. Danke für das sehr interessante Gespräch, Tatjana. War sehr spannend, so deinen Werdegang und deine persönliche Sicht auf die Dinge nochmal so mitzubekommen. Und danke, dass du die Gedanken mit uns geteilt hast.
Danke für die Einladung.
Gerne, danke.